eine Woche her eine Predigt, diese Predigt vorbereitet. Und es ist unfassbar, unfassbar, dass Gott redet im, überall das Gleiche. Und er redet zu Menschen. Und ihr werdet heute nicht erstaunen, zu merken, dass Gott redet über sei stark und mutig. Und ich warte auf mein PowerPoint. Läuft das? Wunderbar. Ihr kennt das Bild. Ich habe das Bild von Internet untergeholt. Also wir haben keine Katzen, wir haben nicht so viele Hunde. Aber jedenfalls ist ein schönes Bild und zeigt so, wie Mut sich zeigen könnte. Okay, wir werden zusammen in Josua Kapitel 1 die 9 Versen durcharbeiten, aber ich werde nur das 6 Vers und 7 lesen. Next Folie, bitte. So redet Gott: Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Ich lese von Elberfelder. Das ist Luther. Das klingt besser. Nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du Erfolg hast, wo immer du gehst. Die Israeliten standen am Rand des Landes Kanaan, kurz davor. Und die war kurz davor auch zu erleben, die Verheißung, die Gott Abraham zugesprochen hat, in 1. Moses Kapitel 12, Vers 7. Gott hat Abraham versprochen, dass er, dass sein Nachkommen ein Land geben sollte. Und dieses Moment, kurz davor, es musste das passieren. Die Aufgabe, dieses verheißene Land zu nehmen, war auf einer Seite aufregend, auf die andere Seite, die mussten ganz, ganz nüchtern damit umgehen. Weil in das verheißene Land gab viele Herausforderungen, die mussten konfrontiert werden. Also, sie befanden sich in einer Übergangsphase auch. Mose war gerade tot und Josua musste diese Führung übernehmen. Die Aufgabe des Führers verlangte ein großes Verantwortungsbewusstsein. Und ich vermute auch, dass auch viele im Volk haben sich ein bisschen gezweifelt, ob wirklich Josua das Geschick wie Mose hatte. Also, kurz zusammengefasst, das ganze Buch beschreibt, wie Gott hinter dem Volk Israel stand, so dass die Kanaan einnehmen konnte. Die eroberten das Land und teilte das Land unter den 12 Stämmen auf. Josua, du kannst vorstellen, er war zu dieser Zeit ein bisschen älter geworden. Er war Sklave in Ägypten und noch 40 Jahre in der Wüste. Also kann man vorstellen, wie Josua ungefähr aussieht. Wir können sagen, 60 Jahre, so, ja, anschätzen. Nur. Okay. Die Frage ist, was hat dieses Bibelvers uns zu sagen? Was heißt das verheißene Land zu uns? Wer sind unsere Feinde, die wir umbringen sollen? Was ist das Jordan, das wir überqueren müssen? Also, wir können erstmal überlegen. Zum einen, es könnte Himmel sein, also das Himmel oder der Himmel, wo wir hingehen werden. Zum anderen, es kann das Herrschaft Gottes oder das Reich Gottes unter uns. In Matthäus, Johannes 4, 23, Fehler. In Lukas, Kapitel 17, glaube ich, Jesus sagte die Pharisäer, das Reich Gottes ist schon unter uns, ja. Also wir können daraus gehen, dass wir ziehen in ein Land, die wir schon in sind. Das klingt eine Verwirrung, aber das werden wir klären. Aber erstmal zusammen überlegen. Das Land, das verheißene Land. Was ist das verheißene Land für uns? Wahrscheinlich der einer von euch denkt, das verheißene Land, die Bibel sagt, das verheißene Land war das Land, die fließt mit Milch und Honig. Ich hatte als Kind so gedacht, boah, das ist so eklig. Wie kann ein Land mit Milch fließen? Überall fließen mit Milch, klebrig, igitt. Man stellt dich vor, Wespen, Zuckerameisen, Bienen, überall. Stell mal dich vor, in der Land fließt Milch jedes Mal, wenn es regnet. Oder im Winter fließt so ein fettes Guss von Honig durch. Du kannst das nicht ertragen. Das ist so furchtbar. Aber das ist nicht so gemeint. Diese Bildsprache hat eine Bedeutung eines Landes der Fülle. Fülle ist nicht Überfluss, sozusagen. Fülle ist Fülle in anderen Wörtern ist genug. Milch und Honig war für einen Wüstenwanderer etwas sehr Seltenes. Und wenn überhaupt in sehr, sehr geringem Maß. Ein Vergleich wie McDonald's, Burger King, Nutzi, alles zusammen für einen hungrigen Somalier. Du kannst das vorstellen. Fülle. Was ist Fülle für uns? Ich habe mir gedacht, wir können zusammen überlegen. Wer hat eine gute Handschrift? Ich würde deiner bitten. Also, du wirst schreiben. Und wir überlegen zusammen, was sind Begriffe, die zu uns ankommen, wenn wir das Wort Fülle. Mein Leben ist gefüllt. Du kannst deine Hand hochheben, dann kannst du deinen Vorschlag geben. So. Ja, bitte. Sinn. Ja, bitte. Freude. Ja, bitte. Liebe. Wow. Ja, bitte. Die Herrlichkeit Gottes. Ja? Noch eins. Mhm. Versorgt. Wow. Gottes Reden. Noch. Ja, bitte. Genug zum Essen. Oh, deine. So, ein bisschen. Okay. Ja, bitte. Frieden. Ich nehme noch, ja, bitte. Man kann nicht geben, was man nicht hat. Ach so, man gibt, was man hat. Also, ist dasselbe. Okay. Ein Spiegel gewesen, okay. Ja, Marc? Mehr als genug. Mehr als genug. Der Herr da? Also, fertig? Okay, gut. Was könnte das Volk Israel gedacht? Wir können erstmal versuchen auch zu ausmalen, was für die, für sie, was das gemeint war, was Milch und Honig bedeutete. 40 Jahre in der Wüste, kein fließendes Wasser, kein richtiges Essen, nur Manna. Das Temperatur dort liegt zwischen 40 und 50. Bevor du was kochst, bist du schon durch selbst. Überfälle, die ganze Zeit, die war überfallen von Feinden. Aber die könnte so ein Bild vorgestellt. Ein permanentes eigenes Land, wo man nicht mehr wandern müssen, wo man nicht kämpfen, nicht mehr im Zelten leben. Ein festen Häuser, furchtbares Land, Pflanzung, gesunde, gefleckte Kühe, so mit dicken Eutern. So, da kann man jetzt wirklich vorstellen, wo Milch herkommt. So grüne Felder mit Bäumen, wahrscheinlich die Bienen sind da auch. Kann man genug Honig rausnehmen. Ich bin mir sicher, wirklich sicher. Und glaube, dass Gott uns sowohl materielle Dinge als auch seelische und körperliche Gesundheit gibt oder wünscht oder will. Ich glaube, Christen mit materiellen Sachen sind ein bisschen, sei vorsichtig. Johannes sagt, Dieter Johannes, die erste Kapitel, sagt, Geliebte, ich wünsche, dass es dir oder es euch in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deine Seele wohlgeht. Also, wir können das auf dem Herzen nehmen, dass Gott wünscht auch, dass es uns auch gut geht, dass wir ein Keyboard haben, dass wir nicht nur tummeln müssen oder nur Gesänge, dass wir auch gut sehen, wir sehen schick aus wie ich. So. So ungefähr. Das gehört dazu. Als das Wohlstandsevangelium verurteilt wurde, würde durch das Selbstmitleid ersetzt. So nach dem Motto, es ist so wie ist, Gott will es. Bist du krank, bemühe dich nicht, um Gott zu bitten, dich zu heilen. Er will es. Es gibt auch eine Übertreibung des Gnade-Evangeliums nach dem Motto, alles kann nur durch Gnade Gottes passieren, haben wir kein Keyboard, ja, Gott will es, Gnade wird irgendwie das ermöglichen. Also da kam eine geistliche Trägheit, ein feindliches Verhältnis gegen jegliche Verbesserungs- und Vermehrungsideen. Das alles war materialistisch in dem Sinne gesehen. Heilung würde für die Heiligungsbewegung zugelassen und charismatische Bewegung. Das wollen wir nicht. Ja, aber wir müssen auch zugeben, dass hier eine Spannung kommt. Und ich will nicht über diese Spannung reden. Wann ist genug und genug? Das können wir vielleicht mit Alex sprechen, aber nicht jetzt. Was können wir als Übertreibung nennen? Aber bevor wir uns fertig machen, wer recht hat, wir können erstmal wahrnehmen von diesem Text. Wo ist mein Text? Dankeschön. Ein Bild der Honig und Milch, ein geführtes Leben, das können wir betrachten. Das ist eine Verheißung Gottes, die zu jedem Gläubiger zusteht. Aber was genau darin, was besteht, wie viel, was, das können wir erstmal uns sparen. Aber wir können das wahrnehmen, dass ein erfülltes Leben ist Gottes Verheißung zu jedem von uns. Und nicht nur, wir haben kein Kämpfen, Leid. Die Bibel sagt, in dem verheißenen Land, die mussten auch kämpfen. Also was genau das heißt, können wir später genau gucken. Wenn wir das verheißene Land auf Himmel erstmal begrenzen, konkret, haben wir auch alle Gründe, uns zu freuen. In 1. Petrus 4,7 Petrus sagt, dass wir kämpfen. Wir sagen Nein zu dem Teufel. Wir kämpfen. Paulus sagt auch im 1. Korinther 9,27, da könnt ihr auch lesen. Wir werden so, die Bibel sagt auch deutlich, dass wir werden mit Jesus herrschen, ob wir dort im Himmel auch Feinde austreiben werden, das weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, wir werden mit ihm herrschen. Also, es gibt Teil B, wo wir sagen, das ist das verheißene Land für uns. Die Bibel sagt in Lukas 17, 20 zu 21, das Reich Gottes ist unter uns. In dem Reich Gottes können wir diese Liste finden. Diese ist aber kein Widerspruch, wenn wir sagen, das Reich Gottes ist hier, aber doch das Reich Gottes wird kommen. Das ist kein Widerspruch. Das deutet uns, dass wir unterwegs sind. Wir sind auf die Hineinziehen. Dort gehen wir hin. Wir sind auf dem Weg zur Vollkommenheit Gottes Reiches. Wir leben auf der Erde sozusagen. Es ist ein Semi-Reich Gottes. Das verheißene Land ist auch im Hier und Jetzt erlebbar. Gott will es und es ist seine Wille, dass wir das erleben müssen, können, dürfen. Okay. Wie können wir denn unser Honig und Milch in dem Reich Gottes finden? Wie können wir Sinn, Freude, Liebe, Teilen, Überfluss, genug? Wie können wir das im Reich Gottes finden? Wie können wir Fülle finden? Fülle, das ist der erste Gedanke, den ich in diesem Text finde. Fülle geschieht erst, wenn wir dem anderen wünschen oder tun. Hä? Ja. Fülle geschieht, wenn wir dem anderen erstmal wünschen oder ihm tun. Wenn wir diese 9 Versen betrachten, wir merken, dass es ist eine Verantwortung, die Josua annimmt. An erster Stelle steht nicht unsere Portion von Milch und Honig zu bekommen, so schnell wie möglich. Nein, sondern wir, wie wir anderen den Eintritt in das verheißene Land ermöglichen. Josua wurde gegeben, was Mose angefangen hat. Er trägt keine neue Aufgabe, sondern er soll weiterführen, was ihm gegeben würde. Mit anderen Wörtern, er steht in dem Schatten seines Masters. Also, was Mose getan hat, muss auch Josua tun. Wir auch tun andere gut, weil Jesus, weil Gott uns auch Gutes getan hat. Nicht, weil es uns Spaß macht und so, wow. Nein, wir stehen in der Verantwortung, die uns von Jesus über die Aposteln gegeben würde. Hoffnung geben ist unsere Verantwortung in unserer Zeit. Wir sind das Licht, sagt Jesus. Ihr seid das Salz dieser Welt, Matthäus 5, 13 bis 16. Warum? Warum sind wir Licht und Salz? Weil Gott der Hoffnung der Menschen ist. Und Menschen erwarten Hoffnung von Gott, aber nicht vom Himmel herab, wie Manna, nein, sondern von der Gemeinde, von dir und mich und mir. Grammatikalische Problem. Und das bringt mich zu die nächste Gedanke. Verantwortung. Gott sagt, Josua, du sollst Verantwortung nehmen. Also, mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf. Wir müssen es akzeptieren, dass Mose gestorben ist. Die Leute, die wir für geeignete halten, sind nicht mehr da. Wir können nicht dauerhaft um die Verstorbene und was nicht da ist, weinen, jammern. Der Pastor ist nicht da, wir können das nicht durchziehen, wir haben kein geeignete Lösung. Nein, du und ich sind es. Es ist jetzt die Zeit, sagt Gott. Mach dich auf. Es wird auch nicht leicht. Das ist Gott bewusst. Aber sein Anliegen, Menschen jenseits Jordan zu bringen, ist sehr deutlich. Und in diesem neuen Versen steht Prinzipien, die ich glaube, Gott Josua deutlich machen wollte. Und diese Prinzipien, nächste Folie bitte. Die erste Prinzip heißt, ich bin mit dir. Etwas ist verschoben. Ich habe gute Nachricht, und zwar zugleich ein prophetisches Wort. Gott sagt, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Ich bin mit dir, ist ein Akzent, die sehr stark in der Bibel durchsetzt. Und wenn etwas sich wiederholt in der Bibel, es ist darauf, dem Leser aufmerksam zu machen, das Wichtigste zu kapieren. So, hallo? Ja? Ich bin mit dir. Und Gott macht das ganz deutlich. Gott mit uns stärkt unsere Gewissheit, dass wir nie allein sind. Wir sollen deshalb lernen, uns so zu verhalten, als wäre wir nicht allein sind. Der allgegenwärtige Gott, er ist mit uns, überall wo wir sind, nicht in der ersten Stelle zu merken, oh, was machst du hier in der Toilette, ich sehe dich. Nein, seine allgegenwärtige Eigenschaft ist in die erste Stelle, uns Gnade zu erweisen. Wir sind sowieso eine Gemeinschaft von Sündern. Wir sind nicht diejenigen, die ab und zu sündigen. Ich sündige nachmittags. Nein, er sagt, ich kenne dich und mein Gegenwart ist mit dir. Sei stark, ich bin mit dir. Das zweite Prinzip, nächste Folie bitte. Gott scheint mir auch Josuas Angst zu ahnen. Wenn wir genau hingucken, wie viele Mal Gott diese Aussage betont. Du kannst nochmal auf den Text gehen. Vers 6, 7, 9. Gott sagt, sei stark. Ich habe gesagt, sei stark. Ich nehme wirklich sehr ernst, dass wirklich Josua das brauchte. Gott nimmt seine Angst wahr und redet mit ihm seelsorgerisch. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Ich finde auch sehr interessant, dass Gott nicht mit Vers 6 anfängt, sei stark und mutig. Nein, er anfängt mit, es soll dir. Er nimmt unsere Ängste auch wahr. Er kommt Josua so nah in seinem Zustand hinein. Und ich weiß ganz genau, dass du ängstlich bist, sagt Gott. Du zweifelst, ich weiß. Gott ruft uns auch, mutig zu sein. Wenn wir soziale Unterschiede überwinden wollen, Ungerechtigkeit, die höfliche Rassismus überwinden wollen, Schüchternheit, ich kann nicht reden, ich kann nicht mit Chinesen zusammenarbeiten, ich kann nicht, ich Gott sei Dank, ne? Wenn du das überwinden wollen will, Mut ist keine Option. Mut ist ein Begriff und ein Charakter Gottes. Es setzt sich durch, stark in der Bibel. Ich habe ein Buch gelesen von Paul Tillich. Paul Tillich hat ein Buch geschrieben von Mut zu sein. Und er sagt, dass Mut ist nicht genug zu wissen von dem, was man fürchtet. Nein. Mut zeigt uns, was Sein ist. Sein kann uns zeigen, was Mut ist. Der größte Mutprobe ist, bereit zu sein und das größte Opfer zu bringen. Das Opfer des eigenen Lebens. Feigheit, Angst sind in uns angeborene Sache. Sie sind unser Naturtalent. Keiner muss uns beibringen. Andere Umstände verstärken sie nur. Aber wir müssen, wir sollen Mut in uns erziehen, wie das Kind lernt, Zähne zu putzen, ruhig zu halten. Wir müssen den Mut auch in uns erziehen, entwickeln. Man kann mutig wirken, während auch die Beine zittern. Das ist kein Problem. Man soll seine Angst rebellieren. Aber wir reden nicht von Dummheit. Dummheit wäre, Gefahr der Angst zu verachten. Und die andere Seite wäre zu übertreiben. Stark sein ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Bereitschaft, der eigenen Angst zu begegnen und darauf zu arbeiten. Das Ziel, glaube ich, ist es aber auch nicht, mutig zu sein. Mutig sein ist nicht um unser oder um seine, anders formuliert, Mut ist nicht von meiner Selbstwille durchzusetzen. Ich will meine Wille durchsetzen. Nein, sondern von dem anderen. Es scheint mir sehr wichtig auch zu sein, dass wir erst die Liebe Gottes, wenn wir das haben, sollen wir damit überzeugt sind, dem anderen weiterzugeben. Dieser Mut soll Menschen, dieser Mut, die wir durchsetzen, soll Menschen zu diesem Liste bringen. Ich tue es mit Mut, dem anderen Freude zu machen. Mut ist ein Werkzeug zu tun, was wir schon im Innern grübeln. Ich saß da und ich wollte den Cajon spielen und ich sagte, ich tue es einfach, wenn deiner schimpft, ist egal, aber ich tue es. Ich konnte nicht widerstehen. Mut ist ein Werkzeug, hilft uns unser Innen zu was in uns innerlich grübelt, mit Liebe auszuüben. Vielleicht ist es, dass du jemand helfen möchtest, oder jemand, willst du jemand schenken, oder jemand besuchen, oder willst du eine Therapie machen, oder Sport machen. Du brauchst Mut. Gott sagt, ja, geh mal weiter. Geh mal weiter. Ich weiß das. Kai, Gott sagt, sei mutig. Geh mal vorwärts. Vielleicht machst du unendliche Gedanken. Was denkt die anderen? Ja. Es gibt eine sehr interessante Sache von Mut. Mut hat eine Form des zu tun also. Es gibt ein Pole des Heuchler. Der Heuchler, sein Ich steht in der Mitte. Alles sind egal. Und die andere Pole ist Nüchternheit. Man weiß, wann er seinen Mut ausüben kann. Mut hat auch eine andere Form. Es gibt ein, er findet seinen Platz in zwei Polen. Es gibt so einen Klugscheißer und Hochmut. Der Klugscheißer verschwendet die ganze Zeit mit Überlegung, Beratung. Ist das wirklich? Das will ich nicht machen. Und Hochmut überlegt gar nicht, reflektiert sich nicht. Und Mut findet den Platz dazwischen. Die dritte Prinzip, nächste Folie bitte. Achte drauf, sagt Gott, dass du nach dem Wort Gottes lebst. Josua brauchte Mut. 40 Jahre, wo Überfälle, Knappheit von Essen und. Josua bräuchte den Mut zu haben, dass Gottes Verheißung an Mose an ihm auch gilt. Wir brauchen auch Mut zu glauben, Gottes Wort. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Multi-Wahrheiten haben. Jeder hat das Recht. Halte daran fest, sagt Gott, an mein Wort. Weiche nicht, weder zu rechten noch zu linken. In anderer Worte, sagt Gott, lass keinem dir überreden. Mein Wort, ist das lebendiges Wort. Achte drauf. Und die letzte Prinzip, das Wort aussagen. In der jüdischen Tradition gab so eine Tora-Lesung und das, die Tora musste ausgelesen. Jeder musste hören. So wie Bereshit, Bara, Elohi, sowas. So, jeder musste das hören. Aber wir müssen das nicht machen. Das ist nicht, was Gott sagt hier. Wenn er sagt, Josua, und lass das Buch dieses Gesetz nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Es ist sozusagen, dass ein ausgesprochenes Wort mit dem Mund gemeint ist. Das meditierte und ausgesprochene Wort sind beide wichtige Elemente oder Prinzipien für unser Gehirn und Psyche und unser Geist im Gedanken einzutauchen. Ich erinnere mich, ich habe Hebräisch gelernt, indem ich die Wörter ausgesprochen, Bereshit, damit sie in mir, in mein Blut einsinken. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Erfolg fängt nicht von außen her, von den 7 Schritten, wie man Erfolg hat. Es kommt auch von Mut und das Prinzipien von Gottes Wort. Ein bekannter Psychologe heißt Wayne Dyer. Er sagt mal, dass unsere Wörter, was wir sagen, verformt bzw. formt unsere innere oder außen. Sachen wie, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Solche Sätze prägen unsere Tage, Jahre, unser Leben, sogar auch eine Kultur. Ihr kennt diese Kultur. Wir lieben eine Kultur von keine Zeit, alles muss schnell gehen. Aber andersrum müssen wir so sagen, müssen wir Gottes Wort aussagen. Ja, es wird mir gut gehen. Seine Barmherzigkeit und Güte wird mein Leben lang folgen. Ja, sein Wort heilt mich. Ich habe die Gewissheit, die Weisheit, das richtige Urteil für mein Handeln. Ja, man bestätigt sich mit das Wort Gottes. Und zum Ende schließe ich mit Timotheus. Paulus sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Lass es beten. Guter Herr, du sagst, dass wir mutig sein sollen. Dafür sind wir dankbar. Danke für deinen Geist, der in uns wohnt. Wir wollen als Gemeinde, als einzelne Personen marschen, rausgehen, hinaufziehen im Namen unser Gott, mit Mut, weil du mit uns bist. Und wir sind da für Menschen, Hoffnung zu geben, Perspektive im Leben zu geben, Nachbarn am Arbeitsplatz, egal wo wir sind. Ich bitte dich, Herr, dass du uns mit deinem Wort noch weiter Kraft schenkst, zu tun, was du von uns willst. Im Namen Jesus habe ich gebetet. Amen.